Karriere scheint dahin, noch bevor sie richtig begonnen hatte. Seinen frühen Opernentwurf Kakushka, der Kuckuck, musste er für gutes Geld von einem Pleiteverleger zurückkaufen. Und dann erfolgte die Rückversetzung von Triest nach Pola. Franz Lehars Laufbahn erliegt einem Schrumpfungsprozess.
Es war mir nicht sonderlich angenehm, als kleiner Infanteriekapellmeister dorthin zurückzukehren, von wo ich einst mit so großen Hoffnungen ausgezogen war.
Lehar rotiert von einem Infanterieregiment zum nächsten. Pola, Budapest, Wien. Ein Spießrutenlauf für jemanden, der über reichlich Ehrgeiz verfügt.
Als Dirigent öffentlicher Promenadenkonzerte mit seinen 26ern errang Lehar sich immerhin einen Platz im Wiener Musikleben.
In Wien kleckern allmählich erste Aufträge herein, die Lehars Aufstieg begünstigen. Doch wer ist der Mann, den wir heute als den glanzvollen Operettenkomponisten, als den Mann der lustigen Witwe kennen?
Lippen schreien, Flüstern geigen, hab mich lieb.
Mit dem Tod von Johann Strauss 1899 schien die Epoche der goldenen Wiener Operette an ihrem Ende. Doch dann veränderte sich 1905 die Situation von Grund auf. Franz Lehár gelingt es mit der lustigen Witwe, Elemente der sogenannten ernsten Musik auf das vermeintlich seichte Genre Operette zu übertragen. Er schreibt opernhaft und volkstümlich zugleich. Er verknüpft Raffinement mit Schlichtheit.
Dieses Werk erkannte auch Lehár selbst als Wendepunkt seiner Karriere. Noch 1912, also zum Beispiel 2 Jahre nach der Uraufführung seines Grafen von Luxemburg, betitelte er einen biografischen Aufsatz »Bis zur lustigen Witwe«.
Diese jungen Jahre bilden einen der Schwerpunkte in dem von Heide Stockinger und Kai-Uwe Garrels herausgegebenen Band »Dein ist mein ganzes Herz«, ein Franz-Lehár-Lesebuch. Auf knapp 230 Seiten werden in 8 Aufsätzen einzelne Aspekte zur Vita und zum Werk ausgewählt und beleuchtet. Die Anordnung erscheint etwas merkwürdig. Wenn unmittelbar auf diesen ersten Aufsatz zur Frühphase im Leben des Franz Lehár eine Betrachtung zum Thema »Wie inszeniert man Lehár im 21. Jahrhundert?« folgt. Der langjährige Intendant und Geschäftsführer des Lehár-Festivals Bad Ischl, Michael Lackner, gibt, durchaus auch selbstbeweihräuchernd, Einblick in die praktische Arbeit.
Nicht altbackene, spießige Repetition biederer Operettenklamotten, sondern ein frischer und mutiger Neuzugang in spritzigen, witzigen neuen Texteinrichtungen, die inhaltlich zwar die Kirche im Dorf lassen, also das Grundsujet nicht in Frage stellen oder gar karikieren.
Lackner stellt in seinem Text zwar vieles von dem dar, wie er selbst Lehár auf die Bühne gebracht hat, doch allgemeinen ästhetischen Fragen geht er nicht nach. Wie kann heute der Spagat zwischen Werktreue und moderner Inszenierung gelingen? Inwieweit beeinflussen singendes Sprechen und sprechendes Singen moderne Lehár-Aufführungen?
Ich bin ein Werner! Fix Ladern, Gruzineser, Sandrazene, ich bin ein Werner! Schon meiner Mitzels lieb!
Ein Werner, wie es im Birchl steht.
Deutlich problembezogener argumentiert etwa Wolfgang Dosch in seinem Essay zum Spannungsverhältnis von Operettenarisierung und brauner Nachrede, am Beispiel der Operette Der Rastelbinder, die 1902 uraufgeführt worden war und 1944 in neuem Gewand erscheinen sollte. Hauptperson ist ein jüdischer Zwiebelhändler.
Das Beispiel zeigt, dass Operette tatsächlich Überlebensmittel sein konnte in dieser schwierigen Zeit. Die dem Genre durchaus eigene Zweideutigkeit, auch in politischen Aussagen, erwies sich als hilfreich für Autoren, die keinesfalls Aufsehen erregen durften.
Zu den Höhepunkten des Buches zählen 3 hier erstmals weitgehend vollständig wiedergegebene Kapitel aus der Autobiografie von Richard Tauber, dem engen Freund und Lehár-Vertrauten.
Es lebt eine Vilja, ein Wald, Mägdelein, ein Jäger erschaut sie im Felsengestein, dem Burschen so eigen zu dienen.
Dieser Band möchte kein umfassendes Kompendium zu Lehár sein, sondern einzelne Schlaglichter vertiefen. So erscheint Franz Lehár, der selbst nur relativ wenige persönliche Dokumente hinterlassen hat, zwar als Inbegriff eines K&K-Komponisten, aber eben nicht nur. Der Leser erlebt ihn als Repräsentanten einer Gattung, die sich selbst neu erfindet und von Le Haar als Protagonisten neu erfunden werden musste. Betrachtungen zur Le Haar-Villa in Bad Ischl und zum Wiener Le Haar-Schlüssel runden den neuen Band ebenso ab wie eine detaillierte biografische Übersicht. Das Franz Le Haar-Lesebuch ist beim Böhlau Verlag erschienen und kostet 23 Euro.